Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ich nochmal bei euch sein darf heute Morgen. Und ich komme mir auch so ein bisschen vor wie nach dem Zügeln. Es ist ein bisschen hin und her gegangen, nur ich habe nicht so schwer zu schleppen. Ich hatte ein Rucksäckchen und ein kleines Köfferchen. Ich bin gerade am Freitagmorgen zurück von Indien. Vor einer Woche bin ich noch in Ostindien gewesen, in Siliguri. Und dort durfte einer von den Himalayan Free Churches Predigt haben. Und es ist schon eine andere Welt. Wir sind dort zusammen gewesen, für Sitzungen im Zusammenhang mit der Bibelschule, die wir gerne als FEG Schweiz möchten unterstützen, dass die Arbeit darf nachhaltig weiter gestärkt werden und sich ausbreiten. Und anschließend bin ich noch einige Tage zurück nach Delhi und dann in Nordwesten auf, Nepalisch-Himalaya-Grenze nach Uttarakhand, wo wir Dörfer besucht haben, wo die Gemeinde Jesu am Wachsen ist unter ehemaligen Hindus, unter ehemaligen Sikhs, wo wir einfach gestaunt haben, wie Gott an der Arbeit ist. Ganz eine andere Art von Predigt als jetzt hier bei euch. Ich hatte dort auch ein paar Mal, einmal mit 2 Minuten Vorwarnung, eine Predigt zu haben. Meistens am Boden, meistens in einem kleinen Räumchen, oftmals so eine Art Hausgemeinde, damit sie wachsen können, dass es nicht von Gebäuden abhängig ist, damit sie vorwärts gehen kann. Aber unheimlich ermutigend, was Gott tut. Aber ich freue mich, heute Morgen da zu sein und ich hoffe, dass mein Kopf nicht zu fest noch durcheinander ist und dass einigermaßen klar ist, was ich überbringen darf und mit euch teilen heute Morgen. Ich möchte noch mal beten. Vater, ich möchte dich einfach bitten, dass du heute Morgen zu uns redest, dass du uns begegnest, dass du unser Leben hineinredest, dass du uns hilfst zu verstehen, was du willst sagen. Und dass du alles, was irgendwie das möchte, verdecken oder undeutlich machen von mir, dass du es wegnimmst und bewahrst davor. Dass du schenkst, dass wir mit offenen Herzen vor dir dürfen sein. Und dass du uns schenkst, dass das, was du uns zeigst, dass wir es nicht nur hören, nicht nur speichern, nicht nur lehren und aufnehmen, sondern dass wir es auch parat sind, mit deiner Hilfe und durch deine Gnade umzusetzen in unserem Leben. Danke vielmals dafür. Amen. Ja, ich darf einen schönen Text heute Morgen mit euch teilen. Die einen mögen sich vielleicht noch erinnern, ich weiß nicht, es ist schon eine Weile her, seit dem Mai, dass wir das letzte Mal über das Kapitel 3 im 2. Korintherbrief geredet haben, über den Dienst von Paulus, der gesagt hat, mein Dienst, das ist so fantastisch, er hat noch viel größere Herrlichkeit als der Dienst, den Mose hatte. Man hat dort ein bisschen über den Unterschied zwischen diesen zwei Diensten miteinander geredet und über die grosse Herrlichkeit, die der Dienst vom Evangelium hat. Nicht der Dienst vom Gesetz. Der Dienst, der Leben bringt und nicht der Dienst, der letztlich Verurteilung und Tod bringt, weil wir das Gesetz gebrochen haben. Und heute möchte ich gerne mit euch einige Verse anschauen im Kapitel 4 vom gleichen Kapitel. Und dann sehen wir, auch wenn der Dienst natürlich Herrlichkeit hat, der Dienst hat gleich seine Herausforderungen, die da sind. Ich möchte mit euch einige Gedanken aus dem Kapitel 4 vom 2. Korintherbrief, Vers 7 bis 18 anschauen. Wir können nicht alles ausschöpfen, aber ich möchte einfach da einiges rausnehmen, was ich gerne mit euch möchte anschauen und darüber ein bisschen nachdenken. Und ich möchte mit dem Vers 7 vorlesen anfangen. Ich trage diesen Schatz in einem ganz gewöhnlichen, zerbrechlichen Gefäß. Denn es soll deutlich sichtbar werden, dass das Übermaß an Kraft, mit dem ich wirke, von Gott kommt und nicht aus mir selbst. Der Paulus redet in dem Text eigentlich von 2 Sachen. Er redet von einem Gefäß und er redet von seinem Inhalt. Wenn man so darüber nachdenkt, das Gefäß und den Inhalt. Was ist wichtiger? Das Gefäß oder der Inhalt? Der Inhalt, oder? Ich denke, die meisten von uns könnten sich darauf einigen. Es kommt vielleicht noch ein bisschen darauf an, wer es anschaut. Dann jetzt, ich habe es vergessen mitzunehmen, das ist ein Teil von meiner noch nicht ganz wachsen. Mein Druckchen, wo ich das letzte iPhone damit gekauft habe. Und ich könnte mir vorstellen, dass Marketingleute und Designer, der Eindruck haben, dass das Druckchen oder die Verpackung oder das Gefäß wahrscheinlich noch fast wichtiger ist, als was drin ist, weil das macht es oftmals auch noch, damit es verkauft wird. Aber im Grunde genommen sind wir uns doch einig, der Inhalt ist eigentlich wichtiger als Box, als das Druckchen, was drin ist. Box, von der Paulus da redet, Drucken, Verpackung, von der Paulus da redet, sagt er, ist ein gewöhnliches, zerbrechliches oder genau übersetzt eigentlich ein irdenes Gefäß, also ein Gefäß, das aus Ton gemacht ist. Ein Ton, der nicht einfach unzerbrechlich ist, sondern wo Licht auch an Riss und Sprünge bekommt. Er redet von dem zerbrechlichen Gefäß und von einem ganz kostbaren Schatz, der drinnen ist. Das Gefäß, von dem der Paulus hier redet, wenn wir das ein bisschen besser anschauen, dann merken wir gleich, er redet eigentlich über unseren Körper. Vielleicht könnte man es sogar noch ein bisschen weiter fassen und sagen, von unserem irdischen Dasein. Wenn wir uns jetzt noch einmal fragen, was ist wichtiger, Box oder der Inhalt? Da bin ich manchmal nicht so ganz sicher, zu was für einem Schluss wenn man kommt, wenn man so beobachtet beim Coiffeur oder beim Wellnessen oder bei der Fingernagelpflege, beim Cremen und Salben und Schminken, beim Färben, bei den Schönheits-OPs. Und bei den Tausenden von Artikeln über die richtige Ernährung. Die Box kommt recht einen Haufen Aufmerksamkeit über. Wie sehr vielen Leuten heute. Wenn ihr Zeitungen anschaut, wenn ihr also im Internet schaut, es ist unwahrscheinlich, wie viele sich immer mehr um die Äußerlichkeiten dreht. Wie voll das es ist. Mit Beschreibungen, da gibt es Gurus über das beste Restaurant da, wo man irgendwie Gückeli-Sauce noch ein bisschen besser zubereitet überkommt und was noch ein paar spezielle Gewürze drin hat. Und es dreht sich so viel um die Box. Und doch auf der anderen Seite, wenn wir die Box, das Gefäß anschauen, ich 8,5 Enkel, der halbe kommt im Oktober auf die Welt. Ich durfte ein paar Mal dürfen, so relativ frische Menschen auch auf den Arm nehmen. Das ist doch fantastisch, wie die aussehen. Wie die Haut aussieht. Ja, am Anfang vielleicht noch ein bisschen verkrugelt. Nach einem Monat ist es ein bisschen besser. Aber es ist einfach nur so alles so perfekt, so schön, wunderschön. Aber ihr wisst auch, wie es geht. Nach 20 Jahren, nach 30 Jahren, nach 50 Jahren oder nach 70 Jahren, da hat sich doch einiges denn mit der Zeit geändert. Die Haut ist nicht mehr gleich. Die Linie hat sich in vielen Fällen auch ein bisschen verändert. Der Waschbrettbauch ist nicht mehr bei allen da. Narben, Verletzungen, vielleicht auch Runzeln. Haare, die weiss geworden sind oder überhaupt nicht mehr rum sind. Krankheit, Sorgen, Verletzungen und Kämpfe haben ihre Spuren zurückgelassen. Die Box ist nicht mehr so, wie sie am Anfang war. Sie wird nicht umsonst von Paulus als ein zerbrechliches Gefäß bezeichnet. Ein tönendes Gefäß, nicht ein tönendes, sondern ein tönendes aus Ton. Und wenn wir nachher schauen, wenn er es ein bisschen beschreibt, was das heisst, das Gefäß, wo der grosse Schatz drinnen ist, dann beschreibt er das ein bisschen in den Vers 8 bis 12. Was das so praktisch bedeutet, dass das Gefäß eben ein zerbrechliches, irdisches, tönendes Gefäß ist. Er sagt zum Beispiel, ich bin von allen Seiten bedrängt. aber ich werde nicht verdrückt. Er sagt, ich weiß oft nicht mehr weiter, aber ich verzweifle nicht. Ich werde verfolgt, aber Gott lässt mich nicht im Stich. Ich werde niedergeworfen, aber ich komme wieder auf. Ich erleide fortwährend Sterben, wo Jesus durchlitten hat, an meinem eigenen Leib. Aber, sagt er, das geschieht, damit auch das Leben, zu dem Jesus auferweckt worden ist, an mir sichtbar wird. Er sagt, als Lebende bin ich ständig für Jesus im Tod ausgeliefert. Warum? Damit das Leben, wo Jesus hat, an meinem Tod verfallenen Körper offenkundig wird. Und so schließt er die Listen ab und sagt, so wirkt also der Tod in mir, das Leben aber in euch. Also das tönerne irdische Gefäß, die Box, die hat beim Paulus einiges durchgemacht über die Jahrzehnte. Wenn ihr die Listen leset, vor allem der 2. Korintherbrief redet ja unheimlich viel von seinem Dienst. Wenn ihr die verschiedenen Listen, die er dort aufschreibt, leset, wenn er beschreibt, wenn er geschlagen worden ist, wenn er gesteinigt worden ist, ich weiß nicht, wie gut ihr die Erfahrung kennt, ich habe sie persönlich noch nicht erlebt, aber es muss sicher happig sein, wenn man liegen gelassen wird, weil die Leute meinen, man sei schon tot und dann hat er sich wieder aufgerappelt und ist in die Stadt gekommen. Er ist geschlagen worden, 3-mal heisst es, er ist geschlagen worden mit Ruten, 49 minus 1 Schlag, wenn ich recht informiert bin, ist das Vorsichtsmaßnahme der Juden gewesen, weil sie nur 40 Mal dürfen schlagen und für den Fall, dass sie es erzählen, haben sie einfach nur 39 Mal geschlagen. Aber sie haben gewusst, wie er schlagen. Er ist von den Römern drangekommen, ist ausgepeitscht worden, er hat Hunger gehabt, mehrmals hat er Schiffbruch erlitten, hat Durst gehabt, hat gefroren, hat geschwitzt, er war unterwegs gewesen. Er hatte Überfluss gehabt und manchmal hatte er Mangel gehabt. Die Box von Paulus hat einiges durchgemacht in diesen Jahren. Die war nicht mehr so wie von einem neugeborenen Baby. Die hat ihre Risse, die hat ihre Krebel gehabt. Die hat wahrscheinlich auch gewisse Ecken und Kanten abgehabt. Hat vermutlich auch Risse gehabt. Ein zerbrechliches Gefäß ist die Box. Aber eben, was er sagt, die Box ist eigentlich nicht das Entscheidende, ist nicht das Wichtige. Man könnte es fragen, wie man das überhaupt sagen kann. Weißt du, dass ich da abgeschlagen worden bin? Dass ich im Gefängnis war, dass ich das und dieses erlebt. Das war eigentlich nicht so wichtig. Wir würden es wahrscheinlich als recht gravierend und einschneidend erleben. Aber er sagt, da gibt es etwas, was viel, viel wichtiger ist als die Box und wie es dieser Box geht. Die Box, die hat einen Inhalt. In dieser Box ist ein Schatz. Ein Schatz, der kostbarer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Das ist wie der Schatz, der in den Evangelien beschrieben ist, den jemand gefunden hat, im Acher. Der mehr wert war als alles, was er sich sonst vorstellen konnte. Alles hingegeben, damit er diesen Schatz bekommt. Und dieser Schatz, den vergleicht er mit seinem Dienst, die gute Nachricht von Jesus, das Evangelium weiterzugeben. Der Dienst, der in diesen Kapitel 3, 4 und auch weiters beschrieben wird. Der kostbare Schatz von der guten Nachricht von Gott, der in dieser Box hingetragen wird zu diesen verschiedenen Leuten und auch an sie ausgeliefert wird, wenn man so will sagen. Es ist ein ungeheurer Schatz, der in diesem zerbrechlichen Gefäß drin ist. Und es ist der Schatz, der wichtig ist. Das ist nicht etwas, das nur für den Paulus gilt. Das ist das, was mich so herausfordert. Das ist etwas, was für dich und für mich auch gilt. Wir haben diese Botschaft auch anvertraut bekommen. Wir dürfen auch in dem Dienst vom Neuen Bund mit beteiligt sein. Der herrliche Schatz von Gottes Leben, das er uns geben will, vom Neuen, das er schaffen will, von dieser guten Nachricht, die er möchte, dass wir sie allen Menschen bringen, die hat er auch uns gegeben, dir und mir. Und manchmal muss ich mir sagen, ich bin mir schon oft nicht bewusst. Ich bin manchmal so stark mit der Box beschäftigt, dass ich gar nicht mehr daran denke, dass da eigentlich ein ungeheuer grosser Schatz mir geschenkt ist, den ich transportieren darf und mich erfüllen, ausfüllen, den ich weitergeben darf. Der Schatz, das ist das Evangelium. Wo der Dienst von Paulus charakterisiert hat. Die gute Nachricht, die ist viel mehr nur, als du bist aus der Hölle gerettet. Die ist total umfassend für unser ganzes Leben, wo Gott heil machen will. Wir sind nicht nur, das Evangelium ist nicht nur da, um uns von der Hölle zu retten. Sondern das Evangelium ist eine Einladung, wieder zurückzukommen in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. An Leute, die es nicht mehr verdient haben. An Leute wie du und ich. Es gibt ja Leute, die sagen, dass sie sich das erkämpfen wollen, was sie verdient haben. Die sich ärgern über das, was sie nicht verdient haben und was ihnen passiert. Und ich muss mir so oft immer wieder sagen, ich bin so froh, komme ich nicht über, was ich verdient habe. Die Bibel sagt uns, wir haben den Tod verdient. Wir haben die ewige Gottesferne verdient. Und da ist die gute Nachricht, dass das nicht muss sein. Sondern dass Gott uns einlädt, einen Weg geschaffen hat, eine Tür aufgetan hat, ein Geschenk parat gemacht hat, dass ich zurück darf kommen ins Leben in Gemeinschaft mit ihm. Und ich kann mir es ja nicht recht vorstellen, wie es aussieht, aber mich dunkt es manchmal so, wir sind da so irgend so 80, 90 Jahre dran an Vorbereitungszeiten. Ich glaube, es so richtig anfangen tut es wahrscheinlich erst nachher. Aber dort ist es nicht nur, dass wir die goldigen Gassen auf und ab laufen und Halleluja singen. Ich glaube, es ist viel mehr. Nur kann ich mir es noch nicht recht vorstellen. Es wird die Fülle vom Leben sein, wo alles unser jetziges Fassungsvermögen bei weitem übersteigt. Und die Nachricht von diesem herrlichen Leben ist der Schatz, der in deiner und in meiner Box drinnen ist. Auf was gebe ich Platz? An der Box? Die Box hat jeden Platz, sicher. Aber wie viel kommt der Box zu gut und wie viel beschäftigt mich der Inhalt, der Schatz? Der Schatz ist das Evangelium. Das Zweite, ich trage und du trägst den Schatz in einem zerbrechlichen Gefäß. In einem ganz gewöhnlichen, zerbrechlichen Gefäß. Egal wie fest du es anmalen tust, egal wie stark das Gefäß bearbeitet tust, egal wie sehr du das Gefäß versuchst fit zu machen im Studio oder wie du dich rum in Nase gerade operieren lässt, es ist immer noch ein zerbrechliches Gefäß, ein gewöhnliches, zerbrechliches Gefäß. Und es ist gut so. Wisst ihr warum? Es soll deutlich sichtbar sein, dass das Übermaß von der Kraft, das Herrliche, nicht unser Produkt ist, sondern etwas von Gott. Etwas, was wir selber nie könnten liefern oder machen, sondern nur Gott kann schenken. Und je grösser der Kontrast ist, also das dürft ihr mich nicht falsch verstehen, das heisst nicht, dass wir uns möglichst schräg anlegen und möglichst die Haare so mühsam frisieren, wie es nur geht, dass es schrecklich und weiss nicht was aussieht, damit die Kluft wird auch sonst sichtbar. Es ist genug Zerbrechliches an uns, was sie sichtbar macht. Aber es ist so, dass wir so gemacht sind, das ist okay. Es soll umso mehr rausstreichen, wie herrlich das ist, was Gott in uns hineingelegt hat. Ja, du und ich, wir sind schwache Menschen. Wir sind unvollkommene Menschen. Aber brauchen wir das nicht als Ausrede? Dafür ist es nicht gegeben. Wir haben kein Recht, das einfach als Ausrede zu brauchen und alles damit zu entschuldigen. In unserer Schwachheit, in unserem begrenzten und irdischen Leben, das ist Gott, der drinnen wohnt. Durch Jesus, durch seinen Geist in dir und in mir. Er hat ja uns Wohnung genommen, er nennt uns sogar seinen Tempel. Und wir haben keine Ausrede. Er ist da mit seiner ganzen Kraft und mit seiner Herrlichkeit. Ich glaube, manchmal vergessen wir es. Manchmal leben wir so, als ob er nicht da wäre. Wir hören schon hin und wieder im Gottesdienst. Vielleicht lesen wir es sogar mal in stiller Zeit, aber einen Tag, wenn so die Arbeit über uns hineinbricht, wenn all die verschiedenen Stressfaktoren anfangen, ihre Auswirkungen haben, irgendwo kommt es unter die Räder, dass Gott ja in mir wohnt, mit seiner ganzen Herrlichkeit, absolut unverdient. Gott wohnt in mir. Gott wohnt in mir, zerbrechlichem, ganz gewöhnlichem Druckli. Das Dritte, was wir zu dem Inhalt sehen, was ausgelöst hat bei Paulus in den Vers 13 bis 15. Ich bin erfüllt vom Geist des Vertrauens, von dem in den Heiligen Schriften gesagt wird, ich vertraute auf Gott, darum redete ich. Genauso vertraue auch ich auf Gott und darum rede ich auch und verkündige die gute Nachricht. Gott hat Jesus, den Herrn, vom Tod auferweckt. Und ich weiß, dass er mich genauso wie Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor seinen Thron stellen wird. Ja, ich tue ja das alles für euch. Die Botschaft von Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen. Und der Dank dafür soll überströmen zur Ehre Gottes. Nicht von dem zerbrechlichen Gefäß. Der Schatz, der in uns wohnt, darf Anlass werden, dass wir erfüllt sind von Vertrauen. Erfüllt sind von einem Geist von Vertrauen, von der Zuversicht, von der Hoffnung. Ja, wir können es nicht machen. Wir brauchen das Vertrauen. Wir brauchen das Vertrauen, dass es Gott kann machen. Dass es Gott kann machen, sogar durch uns zerbrechliche Gefäße. Und dass das nicht einfach so sein letzter Ausweg war, sondern dass er es gern so macht. Dass er es bewusst so geplant hat, damit seine Herrlichkeit gross wird. Ja, es geht jetzt dann vielleicht etwas von unserem eigenen Glanz ab. Und wir können nicht alles auf unser Konto buchen, weil er es gemacht hat. Es wird deutlich, dass er unser Gott ist. Wirkt. Und das Vierte, was zu dem kostbaren Inhalt noch zum Ausdruck kommt, ist in den Vers 16 bis 18 beschrieben, wo anfängt mit dem Satz, darum verliere ich nicht den Mut. Wie viele Sachen haben wir doch manchmal, die uns dazu bringen können, aufzugeben. Wie vieles ist es doch, was uns müde machen kann. Auch schaffen mit Menschen. Alle, die die Erfahrung machen, wissen das. Schaffen mit Menschen macht müde. Es ist unheimlich viel Schönes dabei, aber es macht auch müde. Es laugt einem manchmal aus. Man steht manchmal an. Man ist manchmal so entmutigt oder versucht zu entmutigen zu sein, wenn man nicht helfen kann und so gerne möchte. Wenn man merkt, es kommt irgendwie einfach nicht an. Manchmal werden wir auch müde an uns selber, an unseren eigenen Schwachstellen. Und der Paulus sagt da, darum verliere ich nicht den Mut. Die Lebenskräfte, die ich von Natur aus habe, werden aufgerieben. Eben wie das Baby, wo 70, 80 wird, wenn es so alt wird. Oder meine Mutter, ich hätte das nie gedacht, sie ist jetzt über 90. Aber sie läuft einfach so umeinander. Es ist nicht mehr das Gleiche, wie als ich noch Kind daheim war. Die Lebenskräfte, die ich von Natur aus habe, werden aufgerieben. Auch durch unseren Dienst können sie aufgerieben werden. Wenn wir uns für Jesus einsetzen, können Kräfte aufgerieben werden. Ich habe viele Mitarbeiter begleitet über die Jahre. Vor allem in der islamischen Welt mehr, im Nahen Osten. Das sind Menschen, die aufgerieben werden. Das sind Menschen, die manchmal müde werden. Das sind Menschen, die manchmal mutlos werden, wenn sie einfach nichts sehen. Das heisst nicht, dass nichts passiert. Aber wir sehen es sehr oft noch nicht. Heute haben wir eine Zeit, wo wir an ganz vielen Orten dürfen erstaunlich vieles sehen, wo mich enorm fasziniert. Und gerade für unsere westliche Welt, die so negativ ist über die Gemeinde Jesu, im Blick auf das Wachstum der Gemeinde Jesu oder die Hoffnung, die die Gemeinde Jesu noch hat, ist für mich ein ungeheuren Aufsteller zu sehen, wie an vielen Teilen dieser Welt die Gemeinde Jesu ungeheuer wachsen tut, an Gebieten, wo sie vorher überhaupt nicht existent war. Die Leiden, die ich jetzt ertragen muss, sagt er wieder etwas, was so schwer zu fassen ist, wiegen nicht schwer und gehen vorüber. Ja, dass man da mal ein bisschen eingesperrt wird, dass man da mal gesteinigt wird oder dass man mal ein paar Mal abgeschlagen wird oder halt die 2 Jahre im Gefängnis wartet, einfach weil der Prokurator noch nicht die Bestechung bekommen hat, die er gerne hatte, dass man wieder rauskommt. Und wenn man nachher fromm kommt, dort wieder im Gefängnis ist, einen Schiffbruch hat und so vieles. Ja, aber weißt, die Sachen sind eigentlich Banalitäten, oder? Wo sind wir in unserem Leben angekommen? Was sind unsere schwerwiegende Probleme, die wir in unserem Alltag oft haben. Wenn der Nachbar die Stege nicht so putzt, wie wir meinen. Und das kann uns umtreiben und fertig machen, es geht nicht anders. Es sind oft so Banalitäten. Der Paulus kann sagen, das Leiden, das ich jetzt ertragen muss, wiegt nicht schwer. Und es geht vorbei. Sie werden mir eine Herrlichkeit bringen, die alle Vorstellungen übersteigt und kein Ende hat. Ich baue nicht auf das Sichtbare, sondern auf das, was jetzt noch niemand sehen kann. Denn was wir jetzt sehen, besteht nur eine gewisse Zeit. Das Unsichtbare aber bleibt ewig bestehen. Wir verlieren nicht den Mut. Wir haben die Hoffnung. Wir gehen auf die Zukunft zu. Und wir wissen, jeder Einsatz für den Auftrag, den Gott uns gibt, lohnt sich unendlich, weil er wird nachhaltig sein. Viel nachhaltiger als alles, was wir für unser Klima tun können. Er wird in alle Ewigkeit hineindauern. Ja, so, am Schluss eigentlich ist so ein bisschen meine Frage an uns. Leben wir für die Box oder für den Inhalt? Und ich weiß nicht, wer jetzt gerade von sich aus würde sagen, ich lebe für die Box, oder? Das ist ja nicht gerade sehr ehrenhaft, wenn man das Ganze so durchdenkt. Aber wenn ihr wirklich euer Leben überdenkt und unsere Zeit, wo investieren wir unsere Zeit, wo investieren wir unsere Energie, wo investieren wir unsere Gedanken, all das, was Gott uns gibt an Gaben, ja, leben wir für die Box oder für den Inhalt? Wissen wir, dass unser Leben in Gottes Augen, dein Leben in Gottes Augen, etwas ganz Kostbares ist, das er möchte brauchen für eine ungeheure Nachhaltigkeit in die Ewigkeit hinein, in sein Reich, das er anfängt aufzubauen, schon jetzt, wo oft noch erst zeichenhaft vorhanden ist. Ich habe in den letzten paar Tagen, denke ich besonders am Dienstag, Montag, Dienstag, Mittwoch, eine ganze Reihe so kleine Gruppen getroffen. Es sind fast alles Leute, die erste Generation Christen sind. Hindus gewesen, Sikh gewesen, viele im Götzendienst bis tief hinein. Versammlungen, wir würden sagen, das ist so einfach, das ist so simpel, das ist so irgendwie, ja, das ist nicht eine gehobene, intellektuelle Atmosphäre gewesen in diesen Versammlungen. Das Gebet war sehr, sehr simpel gewesen. Laut und mit Wiederholung. Und die Menschen waren dabei gewesen. Das sind Leute gewesen, die noch nicht lange Jesus kennen, aber beten. Das sind Menschen, wo sie Orte haben, Kirchen, wo sie am Morgen, am Mittag und am Abend jeweils eine Gebetszeit haben. Ein Pastor, den ich getroffen habe, der sagt, in seiner Kirche ist jeden Tag einmal vom 10 bis 4 Uhr Gebet, wo Leute kommen können. Wir waren mit ihm unterwegs. Er hat uns rumgefahren mit seinem, er war mehr so fast etwas Land Rover ähnliches, weil es regnet jetzt, es ist geschlieferig, es ist sehr schwierig. Reisanbau ist im vollen Gang. Aber Altbot hat das Telefon gerufen, irgendjemand wollte, dass er für sie betet. Er ist gefahren und hat noch für jemanden betet unterwegs. Dann sind die Versammlungen, wo Leute gekommen sind. Ich habe einen Bub getroffen, er war 18. Sie haben mir erzählt, vor 2 Wochen haben wir hier eine Gebetskonferenz gehabt, wo wir etwa 120 Stunden miteinander verbracht haben und betet haben. Am Schluss hat der Bub, der von klein auf, von Geburt aus nie geredet hat, hat er geredet ganz normal. Sie haben eine ganze Reihe Sachen erzählt. Es geht nicht um Faszination oder um grosse Attraktivitäten. Ich habe noch wenig Erfahrung mit Leuten, die besessen sind. Aber ich durfte dort miterleben, wie sie für Leute beten und Geister befehlen, auszufahren. Von Menschen, die im Götzendienst sind, die ihre Hausaltäre hatten. Menschen, die krank sind, ganz normal, dass sie für sie beten. Oh, es passiert nicht immer gerade heilig. Manchmal beten sie monatelang. Und dürfen sie erleben, wie plötzlich gewisse Sachen sich lösen. Manchmal sind es auch Erkrankungen vom ganzen, ganzheitlichen Mensch. Auch psychische, schwierige Erfahrungen, Erlebnisse, wo Gott Heilung, Frieden in Leben hineinbringt. Und die Leute, die fangen an, das um zu erzählen. Hey, es hat uns geholfen. Hey, das ist wahnsinnig. Komm auch. Dann fangen sie an einem Ort an, sich zu treffen. Sie erzählen ihnen. Und an einem neuen Ort fangen sie ein kleines Gebetsgrüppchen an. Mit der Zeit fangen sie sich an, regelmässig zu treffen vom Gebet. Es kommen wieder Menschen, die dort Hilfe erleben von Gott. Und da kommen mehr dazu. Und sie fangen das Wort Gottes weiterzugeben und eine kleine neue Gemeinde zu haben. Es ist einfach faszinierend, das zu sehen. Und manchmal hat es mich dann fast ein bisschen beschäftigt. Wir mit all unserer Freiheit. Ihr wisst, Nepal ist im Moment sehr stark wieder Druck aufgefahren. Auch Indien mit der Regierung, mit einem riesen Wahlerfolg, wo sie die starke Hindu-Partei hatte, ist der Druck wieder viel, viel stärker auf die Kirche. Aber die Kirche lebt. Und wir sind so froh um unsere riesige Freiheit, die wir hier haben. Und doch tötet oft so vieles. Es ist für mich eine riesige Herausforderung, immer wieder neu. Also ich sage das nicht einfach euch, ich sage das mir selber auch. Wir haben einen herrlichen Schatz, wo wir dürfen leben damit. Gott selber lebt in uns mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Kraft, mit seiner Liebe, mit seiner Freude, mit all dem, was als Frucht vom Geist aufzählt ist im Galater 5, 22. Wir müssen lernen, damit rechnen. Wir müssen lernen, wieder mehr uns darauf zu fokussieren, auf unseren Gott. Ihn anzubeten, ihn zu ehren, ihn anzuschauen. Also, man kann das ja nicht so physisch machen. Aber ich kürze mal einen Mitarbeiter von der SAM getroffen, der gefragt wurde, wie er stille Zeit macht. Und er hat erzählt, eine Sache, die ich mache. Er hat einen Doktor, zwei Doktor sogar. Er ist ein Mann, der sehr gebildet ist, aber er hat sehr viel mit sehr vielen einfachen Leuten gesagt, zusammen geschafft. Und er hat gesagt, etwas, was ich in letzter Zeit bin, am Lehren ist einfach den Vater anzuschauen. Still zu werden von ihm. Mir bewusst sein, er ist da. Ihm zu danken, ihn zu ehren, ihn zu loben. Unser Blick auf ihn auszurichten. Unser Leben von seinem Frieden und seiner Freude erfüllen lassen. Mir ist in der letzten Zeit etwas wichtig geworden. Unser Leben hat Kapazitätsgrenzen. Unser Denken hat Kapazitätsgrenzen. Und wir bringen nicht alles rein, was wir reinbringen wollen. Und manchmal müssen wir uns entscheiden, an was wir Raum geben. Wir können so vielen Ängsten und Sorgen und Nöten und Versuchungen Raum geben. Oder wir können Gott und seinen Waren Raum geben. Und dann für das andere einfach nicht mehr genug Platz. Das ist noch spannend. Probiert es mal. Fühlt eure Gedanken mit ihm, mit seinen Verheißungen, mit seinen Gedanken, mit seinen Worten. Füllt eure Gedanken mit Lob und Anbetung und Preis für den Gott. Füllt eure Gedanken mit Fürbitte für andere Menschen. Und ihr werdet merken, es hat nicht mehr gleich viel Platz für anderes, was oft so unwichtig ist. Möge Gott uns helfen. Möge Gott uns helfen, Prioritäten richtig zu setzen. Prioritäten für die Box und für den Inhalt. Möge Gott euch segnen und euch selber zeigen, was das für euch praktisch heisst. Ich möchte es für mich noch besser lernen. Ich muss auch mitnehmen, ich bin noch ständig am Üben dran. Nehmt es mit und sucht Gott und fragt ihn, was das für euch ganz konkret heisst.